Freies Radio Neumünster. Jetzt auf Sendung.
Moin zum Fleckenkicker am 19. Dezember und alles Gute zum Nikolaus in die Ukraine, denn dort ist heute Nikolaustag. Der Grund dafür ist der julianische Kalender, ein Vorläufer des heute gebräuchlichen gregorianischen Kalenders, der in der Ukraine benutzt wird. Ja, was passiert diese Woche? Nerven die Reichsbürger wieder, von denen es 31 in unserer Stadt geben soll. Angeblich habe keiner von denen eine Waffe, heißt es aus dem Ordnungsamt. Des Ordnungsamtes Wort in Gottes Gehörgang, kann ich da nur sagen. Das sind unsere Themen heute. Kein Vergeben, kein Vergessen. Mord an Ramazan Afci vor 37 Jahren. Dazu gibt es eine Kundgebung am Mittwoch, den 21. Dezember um 17 Uhr am Ramazan Afci Platz in Hamburg. Außerdem der ADFC Schleswig-Holstein verurteilt die Kriminalisierung der Klimabewegung und die Gewalt gegen friedliche AktivistInnen. Und Rechner für Wohngeld Plus gibt es jetzt auf der Homepage der Stadt Neumünster. Wir fangen an mit etwas Musik. Die folgende neue The Baboon Show Single ist für alle Außenseiter da draußen. Alle Außenseiter und Ausgestoßenen, die dazugehören wollen oder nicht. Wir fühlen uns wirklich wie Oddballs. Sei, wer immer du sein willst und hab Spaß dabei. Oddballs, wir grüßen euch. The Baboon Show mit Oddball.
There is no use, I'm not spending my money. There is no use, no cause, I won't come around. I leave it all, cause I don't find it funny.
The Baboon Show mit Oddball. 5 Jahre ist Radio Rebelde nun her, das letzte Album der schwedischen Band. Zuvor lagen meist 1 bis 2 Jahre zwischen jedem Album. Die letzten beiden Jahre wurden die Fans nur mit Singles abgespeist. Nun folgt mit God Bless You All das 9. Album der Band. Am 28. Januar 2023 erscheint es bei Kidnap Music. Am 21. Dezember 2022 jährt sich der Mord an Ramazan Afci am Hamburger S-Bahnhof Landwehr zum 37. Mal. Ramazan Afci wurde zusammen mit seinem Bruder Veli und einem Freund aus einer bekannten Skinhead-Kneipe von ca. 30 Personen attackiert. Ramazan Afci versuchte sich mit Pfefferspray gegen die Angreifer zu wehren. Die drei fliehen. Sie werden mit Bierflaschen beworfen. Während sein Bruder und der Freund sich gerade in einen Linienbus retten konnten, lief Ramazan in Panik auf die Fahrbahn, wo er von dem Auto der Verfolger erfasst und meterweit durch die Luft geschleudert wird. Auf dem Boden liegend wird Ramazan Afci mit Baseballschlägern, Axtknüppeln und Fußtritten brutal malträtiert und verstirbt am 24. Dezember 1985 an den Folgen dieser Schläge im Krankenhaus. Wenige Tage später wurde sein Sohn geboren, der seinen Namen trägt. Obwohl es sich bei den Tätern um bereits mehrfach aufgefallene Skinheads mit Verbindungen zur Nazi-Szene in Hamburg handelte, bemühten sich Politiker voreilig von einem tragischen Einzelfall und zufälligem Opfer zu sprechen. Drei Tage nach dem Mord an Ramazan Afci erklärt der damalige SPD-Innensenator Rolf Lange: Dieser schreckliche Vorfall hat bisher kein Beispiel und bleibt hoffentlich auch ein Einzelfall. Hamburgs damaliger Polizeipräsident Dieter Hering von der SPD schloss voreilig einen politisch motivierten Hintergrund aus. Die Täter seien nicht fest organisiert. Eine politische Zielsetzung sei, Zitat, erkennbar nicht vorhanden. Anfang Juli 1986 wird das Urteil gegen die Mörder gesprochen. Richter Erich Petersen stellt in der Urteilsverkündung fest, dass die fünf Angeklagten zu einer Gruppe von etwa 39 Skinheads gehören, die ausländerfeindlich eingestellt seien. Weigert sich jedoch, Rassismus als Motiv anzuerkennen. Der Mord an Ramazan Afci war der vorläufige Höhepunkt der rassistischen Morde in der ersten Hälfte der 1980er Jahre in Hamburg. In der Nacht vom 21. auf den 22. August 1980 verübten Mitglieder einer terroristischen Neonazi-Gruppe in der Hamburger Halske Straße einen Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim. Ngoc Nguyen Cho und An Lan Do starben an den Brandverletzungen. Am 26. Mai 1982 verbrannte sich Semra Ertan aus Protest gegen die rassistischen Zustände inmitten von St. Pauli. Am 22. Juni 1982 wurde in Norderstedt der 26-jährige Tevfik Gürel von Neonazis ermordet. Adrian Malaika wurde von narzisstischen HSV-Fans angegriffen und verstarb am 17. Oktober 1982 im Krankenhaus. Wenige Monate vor Ramazan wurde Mehmet Kaymakci am 24. Juli 1985 in Hamburg-Langenhorn von Neonazis ermordet. Ob in den 80ern oder danach, bei rassistisch motivierten Anschlägen und Tötungsdelikten ist nach wie vor der Entlastungswunsch der staatlichen Instanzen und der Mehrheitsgesellschaft zentral, was für die Angehörigen wie ein weiterer Anschlag wirkt. Bei den jährlichen Gedenkveranstaltungen an Ramazan Afci bemüht sich die Initiative zu Gedenken an Ramazan Afci, ein Forum gegen das Vergessen zu schaffen, bei der die Stimmen der Familienangehörigen, Überlebenden, die Geschichten der Betroffenen von rassistischer Gewalt im Mittelpunkt stehen. Die letzten zwei Gedenkveranstaltungen fanden unter Corona-bedingten Umständen im kleinen Rahmen statt. Zum diesjährigen Gedenken werden Familienangehörige aus der Türkei und Belgien anreisen. Am 21. Dezember 2022 wird zusammen mit den Angehörigen an Ramazan Afci gedacht und an die zahlreichen Opfer rassistischer Gewalt erinnert. In diesem Sinne wünsche ich dem Gedenken zahlreiche Beteiligung und ein gutes Gelingen. Hören wir nun das Stück 161 vom 8. Album Ästhetik des Widerstands der Band Alarmsignal, welches am 14. Januar diesen Jahres über aggressive Punkproduktionen erschienen ist. Und allen Punkrock-PolizistInnen da draußen, die jetzt meinen, dass eine Deutsch-Punk-Band nicht Englisch singen darf, zeige ich einfach mal getrost den Mittelfinger. Denn auf dieses Lied möchte man einfach nicht verzichten. Im Gegenteil, gerne mehr davon. Alarmsignal mit 161.
We don't need any states. There's so much anger there. I think no race we hate.
Das war Alarmsignal mit 161, die waren gerade auch erst in Hamburg zu hören. Seit über 30 Jahren ist der ADFC politisch aktiv. Der Klimaschutz steht als Vereinsziel in der Satzung. Verschiedene friedliche Protestformen gehören zur Vereins-DNA des ADFC, um auf die Interessen der Radfahrenden in Schleswig-Holstein aufmerksam zu machen, die Verkehrswende mit dem Rad voranzubringen und darüber den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor zu reduzieren. Der ADFC Schleswig-Holstein ist zutiefst beunruhigt über die derzeitige politische Debatte rund um die Gruppe Aufstand der letzten Generation. Dazu sagt Stefanie Meyer, Landesvorsitzende des ADFC Schleswig-Holstein e.V., statt endlich wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel umzusetzen, streiten PolitikerInnen darüber, wie die AktivistInnen bestraft werden sollen, die mit öffentlichkeitsstörenden Aktionen darauf aufmerksam machen. Wir sind besorgt über alle Versuche, zivilgesellschaftlichen Widerstand zu kriminalisieren. Dabei hat sich zum Beispiel im Ahrtal gezeigt, welche Gefahr für Menschenleben und welche Vernichtung von Sachwerten durch den Klimawandel drohen. Ob eine Straftat vorgelegen hat, entscheiden Gerichte, nicht PolitikerInnen. Und die Unschuldsvermutung ist ein zentraler Bestandteil jeder Demokratie. Sie muss selbstverständlich weiterhin auch für alle KlimaaktivistInnen gelten. Der ADFC kritisiert seit Jahren das Verfehlen der Klimaschutzziele. Demokratisch gefasste Beschlüsse und Gesetze werden nicht umgesetzt, wie das Pariser Klimaabkommen und das Klimaschutzgesetz. Auf die staatliche Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen hat nicht zuletzt das Bundesverfassungsgericht deutlich hingewiesen. Insbesondere der Verkehrssektor erzielt seit Jahren nicht die erforderlichen CO2-Einsparungen. Können diese Einsparungen über Präventivhaft von AktivistInnen oder Verbot von Organisationen erreicht werden? Das fragt der ADFC Schleswig-Holstein. Präventiv gegen die Klimakrise, nicht gegen Demonstrierende. Like Elephants ist eine fünfköpfige Indie-Popband aus Grieskirchen in Oberösterreich. Ihr Musikstil ist durch atmosphärische Sounds und verträumte Melodien charakterisiert, wobei sie sich unter anderem vom New Wave und Post-Punk der 80er Jahre sowie von zeitgenössischen Dream-Pop-Bands beeinflussen lassen. Hören wir nun das Stück Lighthouse von Like Elephants. Yeah. Sehr schön dieser post-punkige Indie-Pop-Track Lighthouse von der Band Like Elephants. Irgendwo zwischen Editors, DIIV und Motorama. Der Bundesrat hatte am 25. November einer Wohngeldreform zugestimmt. Demnach könnten im nächsten Jahr zusätzlich zu den bisher 600.000 Haushalten bundesweit bis zu 1,4 Millionen weitere Anspruch auf einen staatlichen Zuschuss zur Miete bekommen. Wohngeld können Haushalte beantragen, die zwar keine Sozialleistungen beziehen, trotzdem aber wenig Geld haben. Das Wohngeld soll außerdem um durchschnittlich 190 Euro im Monat aufgestockt werden. Schon heute dauert die Bearbeitung eines Wohngeldantrags 3 bis 6 Monate, sagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Die Jobcenter in Deutschland fürchten nun einen Kollaps. Wie sieht es in Neumünster mit dem Wohngeld aus? Dazu gibt es nun eine Pressemitteilung der Stadt. Und Stadtrat Carsten Hillgruber erklärt, dank intensiver Vorarbeiten sind wir sehr zuversichtlich, gut auf den erwarteten Ansturm auf das neue Wohngeld Plus vorbereitet zu sein und werden unser Bestmögliches dafür tun, den Zeitraum zwischen Antrag und Bewilligung möglichst kurz zu halten. Die Stadt Neumünster rechnet aufgrund des von der Bundesregierung beschlossenen Wohngeld-Plus-Gesetzes mit einem starken Anstieg der Anfragen und Anträge und hat dementsprechende Vorkehrungen getroffen. Die Anzahl der Haushalte, die einen Anspruch auf Wohngeld haben, wird in Neumünster deutlich steigen. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass etwa 4-mal so viele Anfragen und Anträge eingehen werden wie in den vergangenen Jahren. Die Wohngeldstelle hat sich auf diesen Ansturm vorbereitet und bereits neue MitarbeiterInnen eingestellt sowie die notwendigen technischen Anpassungen einschließlich EDV vorgenommen. Dennoch muss aufgrund des zu erwartenden Antrags- und Anfrageaufkommens mit einem deutlich längeren Bearbeitungszeitraum gerechnet werden. Der Anspruch auf Wohngeldleistung besteht ab dem Monat des Antragseingangs und wird auch rückwirkend ausgezahlt. Über die Homepage der Stadt Neumünster kann unter www.neumünster.de/wohngeld ein Proberechner genutzt werden. Er gibt Auskunft, ob gegebenenfalls ein Anspruch auf Wohngeld bestehen könnte und legt bereits die ab dem 1. Januar 2023 geltenden Regelungen zugrunde. Zudem werden auf der Homepage häufig gestellte Fragen beantwortet. Darüber hinaus können Anträge für das Wohngeld ebenfalls direkt über die Homepage der Stadt heruntergeladen werden. Antragsformulare in Papierform liegen ferner im Foyer des neuen Rathauses zur Mitnahme bereit. Eine Abgabe der Antragsunterlagen mit den erforderlichen Nachweisen ist in der Information des Bürgerbüros in den Rathausarkaden durch Einwurf in den Hausbriefkasten des neuen Rathauses oder per Übersendung auf dem Postweg möglich. Für allgemeine Fragen bietet die Wohngeldstelle unter der Rufnummer 04321 942 3202 eine Hotline an. Fragen können Bürgerinnen und Bürger auch per E-Mail an wohngeldstelle@neumünster.de stellen. Die Wohngeldstelle beantwortet diese schnellstmöglich. Eine persönliche Vorsprache ist in der Regel nicht erforderlich. Alle Haushalte, die aktuell bereits Wohngeldleistung beziehen und deren Bewilligungszeitraum über den 31. Dezember 2022 hinausgeht, müssen keinen neuen Antrag stellen. Sie erhalten bereits für den Januar die neuen, in der Regel höheren Beträge überwiesen. Ein entsprechender Bescheid wird Anfang Januar 2023 zugestellt. Der Anspruch auf Leistung für Bildung und Teilhabe bleibt bestehen. Fragen hierzu können gerne an die zuständigen MitarbeiterInnen der Wohngeldstelle gestellt werden. Die Kontaktdaten sind auf dem bisherigen Bescheid enthalten. Stadtrat Carsten Hillgruber formuliert nochmal abschließend, indem er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wohngeldstelle für den Einsatz der vergangenen Wochen dankt, um eine gute Lösung zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger zu erarbeiten. Und wir kommen jetzt nochmal zum Thema Iran. Golrokh Irai ist eine iranische Schriftstellerin, Feministin und Menschenrechtsverteidigerin. Sie ist die Ehefrau des inhaftierten Arash Sadeghi. Bei einer Hausdurchsuchung im Jahr 2014 fiel iranischen Behörden eine bisher unveröffentlichte Kurzgeschichte in die Hände, in der eine Frau aus Wut über Steinigungen einen Koran verbrennt. Das Manuskript und öffentliche Äußerungen wurden als Anlass für ihre Verhaftung genommen. Golrokh Irai verbrachte daraufhin viele Jahre in Haft. Im Gefängnis wurde sie Folter ausgesetzt. 17 Tage lang wurde sie stundenlang verhört. Ihr wurde mehrmals mit Exekution gedroht und sie musste mit anhören, wie ihr Mann in der Nachbarzelle gefoltert wurde. Im Sommer 2022 wurde sie entlassen, aber im September erneut inhaftiert und zunächst von Gefängnis zu Gefängnis geschickt. Seit Ende November ist sie jetzt im Frauentrakt des Evin-Gefängnisses. Anklagepunkte sind nicht bekannt. Die schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete und entwicklungspolitische Sprecherin der Linksfraktion Cornelia Möhring übernimmt nun die politische Patenschaft für die iranische Schriftstellerin und Feministin. Cornelia Möhring erklärt dazu: Es gehört zu meinem Mandat, dass ich auf die Situation von Golrokh Iraee und zigtausend anderer politischer Gefangener aufmerksam machen kann. Die politische Patenschaft habe ich deshalb sofort zugesagt. Ich werde alles tun, um die Freilassung von Golrokh Iraee und anderer zu erreichen. Die Reaktionen auf meinen Social-Media-Kanälen zeigen, dass an dem Schicksal der Menschen im Iran und auch von Golrokh Iraee weltweit Anteil genommen wird. Cornelia Möhring hat in einem ersten Schritt den Botschafter der Iranischen Republik, Mahmoud Farazandeh, aufgefordert, die Haftgründe und Haftbedingungen zu erfragen und dafür Sorge zu tragen, dass es einen Zugang zu medizinischer Versorgung und zu einem Rechtsbeistand für die Inhaftierte gibt, sowie weitere Informationen über ihren Zustand und Verbleib mitzuteilen. Auch Außenministerin Annalena Baerbock und die Menschenrechtsbeauftragte Luise Amsberg wurden in weiteren Schreiben gebeten, sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass Golrokh Iraee freigelassen wird. Das war's mit dem Fleckenkicker am 19. Dezember. Wir hören uns erst im neuen Jahr wieder, denn am zweiten Weihnachtstag werde ich keinen Fleckenkicker machen. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, lasst euch gut beschenken oder auch nicht, wenn Geschenke nicht so wichtig sind, und kommt gut ins neue Jahr. Es gibt mich nochmal zu hören im Café Alerta, darauf weise ich schon mal hin, am 31. Dezember um 18 Uhr machen wir einen schönen Jahresrückblick mit vielen Interviews und Musik. Bis dahin, genießt die Zeit. Hier hört ihr jetzt nochmal U2 mit Sunday Bloody Sunday. Tschüss!